Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Einen wunderschönen guten Tag heute am 17. Februar 2026. Ein wunderschöner Tag. Heute ist der Tag der spontanen Nettigkeiten oder auch der Random Act of Kindness Day in Neuseeland und den Vereinigten Staaten. Zudem hat heute natürlich meine liebe Lisa Geburtstag. Da möchte ich natürlich, die hört ja auch immer gerne den Podcast, gratulieren. Und glaube ich, Beauty, bei dir gibt es irgendwie auch ein Jubiläum. Aber erstmal möchte ich dich da begrüßen und nicht so lange vorher reden, bevor du nicht auch was gesagt hast. Habe ich mir ja vorgenommen.
Ja, heute nur mit 45 Sekunden Verzögerung bin ich zu hören. Könnte ein neuer Rekord sein.
Eine Werbepause.
Alles Gute, Lisa, natürlich erstmal auf diesem Wege. Und meine Eltern haben heute Hochzeitstag. Das gibt es heutzutage auch noch, dass Partner über 40 Jahre miteinander verheiratet sind. Das ist immer wieder was Schönes.
Toi. Das ist natürlich hervorragend.
Richtig.
Ja. Und wir als erzkonservativer Podcast wollen doch die Ehe auf jeden Fall hochhalten, Beauty. Und den Ehepaar-Vierer.
Und auf jeden Fall. Und den Oster-Vierer.
Genau.
Ja, und,
wenn ich übrigens eine Anwaltskanzlei wäre, würde ich dir noch sagen, würde ich Hauptsponsor bei so einem Ehetagsvierer werden. Weißt du, da glaube ich, kriegt man sofort, ähnlich wie bei vor IKEA, kriegt man wirklich viele, viele Kunden, die so Scheidungs- oder irgendwas aufpassen.
Ja, oder so, so einen mobilen Schalter anbieten in den Golfclubs. Ja, also dass man so wochentagsabhängig so rumwandert und dann Sprechzeiten anbietet.
Ja.
Ich glaube,
da sollte man auch Erfolg haben. Großes Ding. Ja. Aber tatsächlich, ich will ja nicht unken, aber ich habe gehört, in diversen Clubs gibt es im Sekretariat Listen, die ausliegen, wo notiert ist, wer nicht mit wem spielen will. Und das muss bei Turniervorbereitungen immer dann beachtet werden. Das finde ich auch interessant, oder? Dass man sagt, also mit dem Dr. Klöbner will ich nie wieder weg mit dem Spielen. Und das muss dann notiert werden. Ist die Frage, ist das DSGVO-konform?
Ja, das geht ja dann schon ein bisschen auch in die,
das schwarze
in
Brett.
Ins Turnier eingreifen gilt es ja eigentlich schon. Ja, ist ja schon so ein bisschen.
Sind wahrscheinlich nur inoffizielle Listen.
Ja, seine Ergebnisse zu schönen, wenn man dann auf jeden Fall nicht mit dem zusammenspielt. Aber
ich wundere mich eh, warum wir in letzter Zeit in Turnieren nie zusammen gepaart werden. Hast du da vielleicht irgendwas hinterlegt für mich? Oder gleich ein Hausverbot für mich? Ich sammle dir.
Möglich, ja.
Möglich. Egal. Heute ist ein spannender und schöner Tag. Wir wollen nämlich ein bisschen über, man kann es nicht anders sagen, Golfgeschichte reden. Nicht nur die Amerikaner, sondern alle lieben doch das große Narrativ, der Fall, der tiefe Fall, dann die Bekenntnis und hinten raus die Erlösung durch Leistung. Das ist so ein bisschen, so würde ich es zusammenfassen. Oder auch die Folge so mit AK-Titeln, damit meine ich jetzt nicht Ass-König, wie viele Pokerstars hier unter uns gleich, da zuckt's gleich sozusagen beim was reinschmeißen. Aber nein, es ist tatsächlich heute, dachte ich, sprechen wir ein bisschen über die Storyline von Anthony Kim, der ja Adelaide gewonnen hat, also eigentlich das Prime-Event der Live-Tour, kann man ja schon fast sagen. Und das Ganze halt wirklich völlig unvorhergesehen, ne?
Ja, Wahnsinn. Also die Bilder, die ich am Sonntagmorgen da gesehen habe, waren schon beeindruckend. Also auch die Menschenmassen. Er hat so einen Charme von Tiger Tour Championship 2018 gehabt. Es war schon sehr beeindruckend und mir schoss direkt so, diese kleine Titelfolge, das Kim Back in den Kopf. Ja, und das ist eigentlich schon mehr als so ein Comeback, denn das ist eigentlich wieder nur, was der Sport so schreiben kann.
Okay, jetzt
auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Das sind halt so, wie der Sportjournalist dann pünktlich zum gelochten Putt sagen würde, diese Geschichten schreibt nur der Sport. Ja, abgeschrieben, wohl auch im Krankenbett gelegen, von seinen behandelten Ärzten gesagt zu bekommen, es sieht so aus, dass allzu lange du nicht mehr leben wirst, sich dann da wieder rauskämpfen und ja, gezeichnet, kann man ja schon sagen, sieht der Gute ja im Gesicht trotzdem aus, von all den Drogenexzessen in den vergangenen Jahren.
Das ist ja, und, das ist ja eigentlich so der, einer der wenigen Prototypen des Rockstars, würde ich sagen. Der eigentlich ja, nicht
jemand,
so Goldkarriere,
jemand
sondern,
hat letztens, genau. Jemand hat letztens passend gesagt, Haftbefehlsbruder oder Cousin.
Ja, also, ja, das ist eine Mischung aus Rockstar, Wunderkind, Selbstsabotage, Mythos, da ist ja alles dabei. Alles. Ne? Aber lass uns das ja, doch also mal, wenn, lass uns das doch mal ein bisschen auseinandernehmen. Du, wir fangen doch mal, lass uns doch mal anfangen. Die frühen Jahre, ich glaube, der ist 85 geboren in L.A. Und die früheren Jahre könnte man ja zusammenfassen als so ein bisschen der Auserwählte, oder? So, das ist kein Talent, das mitläuft, sondern einer, der irgendwie dominieren könnte. Auch so ein Wunderkind. Jemand, der 2006 ins Profilager gewechselt ist und 2008 den ersten Durchbruch auf der PGA-Tour hatte mit 2 Siegen in einer Saison und dann direkt beim Ryder Cup 2008 auch Garcia im Einzel zerlegt hat, ne?
Genau, ja, also so sieht es nämlich aus.
Und neben Rory und Spieth, glaube ich, ne? Der war in einem Atemzug, glaube ich, mit Rory und Spieth.
Das war ja im Grunde vor Spieth und ja, auch vor Rory schon, denn früh kamen natürlich die Vergleiche mit Tiger auf, Sponsordealen, unfassbar guten mit Nike, Erfolg, auch natürliches Talent, wenn man sich Interviews von damals wirklich durchliest und ja raussucht, ist unglaublicher Respekt auch von den anderen Spielern zu spüren, auch von Tiger, der ja heißt oder hieß es immer so ein bisschen so dieser große Bruder von ihm war, gefühlt auf der Tour. Jetzt im Nachhinein natürlich vielleicht nicht ganz so passende Umfeld auch, wenn man Tigers Geschichte so ein bisschen zu der Zeit kennt.
Wahnsinnig viele Parallelen, aber jetzt auch mit den Schmerzen und den Drogen und den Meds und Tiger hatte seinen Autounfall ja auch irgendwie auf Medikamenten, ne? Das ist
absolut.
Du kennst ja noch dieses Mugshot von Tiger, das auch so durchs Netz ging, wo der dann auch so völlig destroyed bei der Polizei gelistet wurde. Und Anthony Kim hat ja auch dazu beigetragen, ne? Also da sehe ich schon Parallelen.
Parallelen und da sieht man halt auch immer, Profisport oder halt jetzt Profigolfer ist halt jetzt nicht ein abgesicherter Job. Ja, also sicher, man redet jetzt darüber auch, kommen wir später nochmal zu, unglaublichen Run von Scottie Scheffler, den er geführt seit 3 Jahren hat, was die mittlerweile an Geld verdienen. Aber wenn du halt nicht antrittst, verdienst du halt auch nichts und dann ist halt der kurze Weg zur Schmerztablette oder halt zu dann halt immer intensiveren Sachen gegeben und halt nicht aussetzen, weil ja, wenn ich dann halt nicht auftiere, dann kommt nichts in die Kasse und so ist dann halt so dieser Strudel, wenn es dann eben nicht läuft, ganz schnell auch in die Abhängigkeit von Tabletten, ja, und Alkohol, reden ja sehr viele Spieler auch drüber, über Abhängigkeiten, Drogenmissbrauch, wozu ja dann auch der Alkohol irgendwann zählt, wenn du dir dann das Zeug reinkippst. Und den Weg hat er gemacht, ja, so wie er hochgeschossen ist, wie Phönix aus der Asche, war er auf einmal dann von der Weltbühne verschwunden. Ja, keiner wusste.
Das kam aber erst 2012, deswegen Sekunde. Ja, lass mich nochmal auffüllen bis 2012, weil wir haben ja jetzt 2008 Ryder Cup geendet. Und bis 2012 ist er ja wirklich so ein bisschen zu einem kleinen Superstar aufgestiegen. Hatte wahnsinnig viele Siege, Turnierrekorde eingebracht, mehrere Top-10-Platzierungen auch in Majors. War teilweise Platz 6 der Weltrangliste. Und hat halt gespielt, als wenn er keine Ehrfurcht vom Golf hat auch. Das war kein Sicherheitsgolfer, der hat ja echt immer Fahnen attackiert aus Positionen, wo man dachte, das geht gar nicht. Und das hat ihn natürlich wahnsinnig interessant gemacht, ne? 2012 kam es dann tatsächlich zur großen Verletzung und sein Verschwinden, also Achillessehne wurde gesagt, mehrere Operationen. Und letztes Mal ist er 2012 auf der PGA-Tour gestartet und danach war echt Funkstille, komplette Funkstille. Keine Abschiedstour, einfach weg. Und die Gerüchteküche lief natürlich warm. Da kamen dann die unterschiedlichen Versicherungsstories hoch. Er hätte wohl eine hohe Invaliditätsversicherung und angeblich hätte er beim Comeback Millionen zahlen müssen. Also offiziell dann immer nicht spielbereit geblieben. Und das ist aber nie ganz transparent bestätigt worden. Und das passt aber alles so ein bisschen ja, zu seinem Narrativ, diesem Rockstar, diesem außerhalb der Reihe, so ein bisschen Gegenteil von Country Club Golfer, vielleicht mehr NBA als Augusta oder irgendwas, ne?
Ja, schon. Und das Interessante ist halt auch, was Spieler halt heute dann so sagen oder jetzt natürlich im Nachgang, habe ich heute schon zwei Podcasts gehört, die sich damit natürlich auch intensiv beschäftigt haben. Es war wohl wirklich so, dass niemand wusste. Erstens, wo lebt er jetzt? Also es hieß ja immer Las Vegas. Ist natürlich immer ja auch ein hartes Pflaster neben all den Casinos. Keiner wusste, was macht er? Keiner wusste, wo ist er? Keiner hat ihn Bälle schlagen sehen.
Also und, zu Vegas, das ist ja auch leicht dort sozusagen in Eskapaden zu verfallen, ne? Da bist du ja sofort mit, und man hat ihn ja noch außerhalb des Platzes mit Ferraris und Tattoos und irgendwas gesehen und immer wieder Stories gehört, aber tatsächlich, was du sagst, so was Festes wusste man nicht.
Nein, und wie du halt auch richtig schon gesagt hast, es ging halt immer so ein bisschen drum, dieser Mythos, dieser Invalidenversicherung, dass wenn er halt dann wirklich eine Einladung, die es wohl mehrfach gab, auch von der PGA wieder eingegliedert zu werden nach der Verletzung, sollte er da wieder auftien, dass er halt da mehrere Millionen zurückzahlen müsse, ja, die er dann halt einfach nicht mehr hatte, weil er halt gelebt hat wie, gibt kein Morgen mehr, man sieht sie mir an.
Ja, naja, und vor allem, er war da 27, ne? Das ist ja eigentlich halt ein Alter, genau, was auch viele junge Fußballstars und Co. dann, wenn sie nicht auf der richtigen Bahn sind, dann schnell mal eben verführen, ne? Und dann bist du da in irgendeiner Scheingesellschaft oder mit falschen Freunden oder dieses Party-Image, Millionen verdient, Karriere dann nie ausgeschöpft. Da ist halt natürlich dann immer die Frage, ist es dein verletztes Genie, was dann irgendwie nicht mehr zurückkommt? Ist der getrieben, wo läuft's? Und ich meine, das hat er dann wirklich jetzt erst nach dem Sieg alles ein bisschen veröffentlicht und gesagt, was dann kam. Aber noch mal kurz davor, bevor wir das jetzt abspielen, sein eigentliches Comeback war ja jetzt erst vor 2 Jahren, 2024, ne?
Ja,
da war er völlig überraschend, hat ihn da ja Greg aus dem Hut gezaubert, ne? Und natürlich so ein bisschen so, hey, wir haben hier noch einen Ass im Ärmel, guck mal, wen wir hier wiederbringen, womit auch niemand gerechnet hat, nämlich mit Anthony Kim. Also nach 12 Jahren Pause, und man hat ihm angemerkt, der ist nicht mehr in Form von da an. Also der war ja gezeichnet, es war ja kein krasser Athlet, wo du sagst, wow, okay, der hat jetzt mega trainiert, ist wieder da, sondern weit weg von der alten Form, ne? Und seit 2024 hat man da, ich glaube, der war bei Four Aces dann immer, man hat da bei ihm jetzt nie mehr auf dem Zettel gehabt. Am Anfang war so ein bisschen Interesse da. Ich glaube, wir haben auch drüber berichtet, aber dann ist es halt relativ abgeflaut und er ist auch so ein bisschen abgestürzt, bis hin zu eigentlich nur noch über eine Wildcard reinkommen, ne?
Genau, das war ja von Anfang an. Hatte nur einen Wildcard-Spot ohne festes Team. Four Aces ging jetzt im Grunde die Tür erst auf, weil Patrick Reed rausgegangen ist. Das heißt, er hat vergangenen Mittwoch diesen Four Aces Deal erst in Adelaide tatsächlich unterschrieben und seine Teamklamotten da bekommen. Und dass es natürlich dann so ausging jetzt mit diesem Sieg, ist natürlich auch, sag ich mal, so ein goldener Griff von Dustin Johnson, ja, die sich auch schon jahrelang kennen, wohl auch im Kontakt standen in den vergangenen Jahren jetzt auf der LIV Tour immer mal wieder. Und er da jetzt erstmal nur für diese Saison untergekommen ist. Ja, das macht ihn natürlich interessant. Und das Entscheidende ist halt, er hat halt jetzt 2 Jahre da schon spielen können, wie gesagt, auf diesen Wildcard-Platz, hat keinen einzigen Punkt in diesem Punktsystem geholt, hatte da mal so, ja, am Anfang wirklich, wo man sagt, das hat eigentlich im Grunde nichts mit professionellem Golf zu tun. Woher, sag ich mal,
mega
auch
holprig,
nach dieser langen Pause. Ja, holprig, hohe Scores, hat selten unter Par gespielt, vielleicht mal eine Runde so ein, zwei unter Par, aber wusstest eigentlich schon, okay, wenn ich Kim suche, muss ich halt im unteren Drittel des Leaderboards halt nachgucken,
wenn du
wie hat er gespielt.
Hast, ne?
Ja, und jetzt kam er auf einmal wie Phönix aus der Asche wieder im Herbst auf einmal raus, hat dann diese Promotion Runde mitgespielt, wurde dort Zweiter oder Dritter, hat sich dann quasi für das Hauptfeld der LIV Tour ganz normal qualifiziert, weil er eben keinen Wildcard-Platz mehr bekommen hat. Also hätte er sich da nicht qualifiziert, hätte er dieses Jahr wahrscheinlich Asian Tour oder European Tour oder so
oder
vielleicht
gar nicht,
irgendwo oder genau oder mal ausgesetzt wieder und hat sofort geliefert jetzt die ersten Turniere, ja.
Ja.
Das, ja, und war schon beeindruckend.
Und vor allem jetzt bei Adelaide, das ist ja wirklich so eins der Prestige-Dinger in Australien und auch mit einer geilen Crowd, die natürlich nach vorne pusht, da so abzuliefern, inklusive diese 63 Bogey frei am Finaltag, in einem Flight oder direkt vor John Rahm und Bryson DeChambeau zu spielen, gegen wirklich so starke Gegner und dann sich die 4 Millionen Preisgeld einzustecken, das ist schon herausragend und war natürlich auch schöne Momente, wie er dann mit Ehefrau Emily und Tochter Bella da zentral gefeiert hat, wie es halt auch so sein soll. Und ich fand auch die sehr emotionalen Interviews danach auch irgendwie total schön. Aber danach ist ja erst die gesamte Story jetzt rausgekommen, wo er auch selber halt Interviews gegeben hat und erzählt hat, dass er über Jahre täglich Substanzen genommen hat, zum Betäubung seines Schmerzes. Ich glaube, da habe ich Bilder gesehen mit so einem Pillenmix, den er jeden Tag genommen hat, so über 12 Pillen. Dann selbst noch zugegeben, dass er sogar früher während Majors noch Drugs und Alkohol genommen hat.
Während der Runde.
Er hat wohl die
mobilen Toiletten aufgesucht und hat sich dann das Zeug da reingeballert.
Das ist schon krass.
Ja, also,
aber was noch viel schlimmer ist, er hat dann auch gesagt, er dachte fast 2 Jahrzehnte täglich drüber nach, nicht mehr weiterzuleben, sogar während seiner PGA-Tour-Jahre. Also da ist seelisch auch wirklich viel dazwischen gewesen. Und quasi das sozusagen ja hinter sich zu bringen oder in der Reha sozusagen anzugehen, hat er wohl auch nur geschafft, nicht nur als Entzug, sondern als Prozess da wieder zurückzufinden und hat auch seiner Frau gesagt, wohl laut Interviews, dass er gesagt hat, also er muss jetzt quasi gewinnen, um allen anderen zu zeigen, dass man auch aus so einer sehr tiefen und schwarzen Phase rauskommen kann. Und nur wenn er gewinnt, wird seine Story halt erzählt und deswegen muss er gewinnen. Das war für ihn der Antrieb. Das ist halt echt schon auch, das ist eigentlich eine krasse Bewältigungsgeschichte, muss man sagen. Das ist ja eigentlich Comeback, ja, sehr ungefiltertes Comeback, ne? Also, ja, was sagst du? Also, es ist ja nicht Sieg trotz Trauma, sondern vielleicht Sieg nach Trauma.
Ja, aber dann, das zeigt ja halt auch, wie hart dieser Profisport einfach ist. Ja, wie unwichtig nicht erfolgreiche Spieler oder unwichtig nicht erfolgreiche Sportler sind. Also wir Deutschen leiden ja immer schon darunter, dass jetzt auch bei Olympia, wenn wir dann nur Silber gewinnen, und nicht die Goldmedaille, geht ja dann halt auch schon in die Richtung, dass so ein Erfolg jetzt nicht wirklich gewertschätzt wird. Und so krass ist es halt auch, dass er selber sagt, dass seine Story halt erst wahrscheinlich erzählt wird, wenn er jetzt einen Sieg holt. Und das spiegelt so ein bisschen halt auch alles wider, dass dann letztendlich doch am Ende nur der Erfolg eine Erzählung mit sich bringt, ja, auch vielleicht dann jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, ja, das könnte man ja jetzt verfilmen, darauf warte ich eigentlich noch jetzt die Tage, wie es denn aussieht und macht es schon eigentlich krass, ja, aber ich sag dann halt auch
mal
wieder.
Aber das ist ein guter Punkt, Beauty, da frage ich dich mal gleich, glaubst du denn, wenn er in Adelaide nur Zweiter geworden wäre, wäre die Geschichte dann genauso groß gewesen? Also lieben wir die Rehabilitation oder lieben wir sie nur, wenn sie mit der Trophäe endet?
Nein, erst nur mit der Trophäe, weil die Woche davor wurde er, glaube ich, 5. oder 7. oder so, was ja für seine Verhältnisse auch schon ein, ja, überragendes, nicht zu ahnendes Ergebnis im Grunde war. Ja, also das war ja nicht vorauszusehen nach den letzten 2 Jahren, dass es auf einmal so explodiert, die Leistung. Und natürlich macht es dann der Sieg so besonders, weil auch, was ich erstaunlich fand, das habe ich vorher auch so noch nie gesehen, die Masse an Spieler, die auf dem Grün da auf einmal gestanden hat, ist natürlich nochmal gesondert mit der ganzen Shotgun-Start, alle sind gleichzeitig fertig und dann wahrscheinlich auch in der Nähe auf dem Weg dann wieder zum 18. Grün oder ins Clubhaus. Aber die Masse der Spieler, die halt da zum 18. Grün gekommen ist, um ihn halt zu beglückwünschen und zu gratulieren und dann auch, sag ich mal, so die Erwähnungen jetzt durch Social Media und alles redet drüber, PGA-Tour-Spieler, European-Tour-Spieler verlinken ihn, gratulieren ihm. Also das ist schon etwas Besonderes gewesen, glaube aber halt nicht, dass es so ausgeufert wäre, wenn er halt in dem Fall Zweiter geworden wäre oder Dritter. Ja, dann hätte jeder gesagt, okay, das war ja zu erwarten, weil er halt gegen Deschambeau und Rahm im direkten Vergleich gespielt hat. Aber dass er sie da am Sonntag, kann man schon so sagen, vernichtet hat auf 18 Loch. Also er hat Deschambeau, glaube ich, 11 Schläge mitgegeben und Rahm 8 Schläge. Ja, also das ist schon, das ist nicht jetzt hier der Wochenendgolfer, der da mit ihm mitgespielt hat, sondern das sind die zwei absoluten Heavyweights und die Gesichter der LIV-Tour. Und das war schon mehr als beeindruckend, was er da geschafft hat. Und jetzt kommt's natürlich noch. Es gibt ja jetzt auch Kriterien bei den Majors, dass gewisse Anzahl an Spielern der LIV-Golf-Tour eventuell eine Einladung bekommen.
Ja, genau. Und steht ja zur Debatte.
Da ist er jetzt gerade in den Standings, glaube ich, auf Platz 3. Ja.
Ja, so, und auf jeden Fall wäre das natürlich noch ein krasseres Narrativ. Und seien wir mal ehrlich, der ganze Story-Arc, sage ich mal, wenn man es strategisch sagt, ist ja für Liv einfach totales Gold wert. Für uns müssen wir natürlich fragen, was du richtig sagst. Wenn man sagst, ohne Performance gibt es keine Würde zurück, sind wir da wirklich so hart gesotten, dass es eigentlich für uns eigentlich nur Entertainment ist und kein echtes Mitgefühl mehr, dass man halt wirklich nur diesen Survivor-Bias hat, also wirklich der Erste zählt, was Bryson auch mal gesagt hat, der Sieg zählt, der Zweite ist wie der Letzte, ne? Wird einfach nicht mehr erwähnt historisch. Und Liv braucht halt Narrative, ne? Die leben ja von Stories. PGA, die hat ja Tradition, die können sagen, hey, vor 60 Jahren hat Jack Nicklaus das und jenes gemacht, aber für Liv ist es natürlich totaler Gold, so eine Story, weil das die eigene Tour natürlich hervorhebt. Anthony Kim ist ja ehemaliger PGA-Star, ne? Und dann 12 Jahre verschwunden. Hey, wir haben ihn wieder rausgebracht und Rückkehr auf der Liv und Sieg bei einem der absolut lautesten Events. Das ist natürlich perfektes Branding für die. Und vielleicht war das ja auch die Kalkulation, warum sie ihn wieder rausgeholt haben.
Ja, die Hoffnung, glaube ich.
Oder die Hoffnung.
Ja, also ich sag mal so.
Aber auch nur doof gesagt. Ein reines mathematisches Geschäftskalkül.
Ja, und ich glaube auch, dass es tendenziell mit Sicherheit diese Versicherungszahlung dann gab, die halt so im Raum stand. Sowas, bin ja jetzt nicht so juristisch bewandert, zu sagen, ob denn sowas irgendwann verfällt, glaube ich nicht. Da sorgen, glaube ich, dann so die Versicherungen schon für bei diesen Größen der Zahlung, um die es da ging. Und ich glaube auch, dass da der Piff mal eben das kleine Portemonnaie geöffnet hat und gesagt hat, okay, komm hier, das zahlen wir als Ausgleich, dass er bei uns jetzt wieder starten kann. Und die Hoffnung war natürlich schon, glaube ich, da. Aber man muss da das Ganze auch realistisch sehen. Damit hat ja keiner gerechnet. Ja, auch nicht, nachdem er sich in diese Position gebracht hat am Finaltag. Ja, es waren ja immer noch Deschambeau und Rahm, die davor gespielt haben, und es ging ja im Grunde nur darum, wer von beiden macht's denn jetzt? Ja, wird's dieser Schwergewichtskampf zwischen den beiden? Und es kam dann letztendlich natürlich ganz anders. Fantastisch, auch Storytelling-mäßig. Und jetzt kann man natürlich gespannt sein, wie die kommenden Turniere werden. Ja, wie kann Kim diese Form mitnehmen, ja, kann er sie ja auch konservieren und gegebenenfalls jetzt am Wochenende in Hongkong, also da gab es auch keine Pause zum Feiern, sondern es ging direkt von Adelaide nach Hongkong, ist jetzt auch nicht so mal eben so ein kurzer Flug, und da kann man dann schon sehen, ja, was bedeutet das jetzt eigentlich, in welcher Form ist er tatsächlich und wie kann er sich da anpassen, denn ich glaube, dass der Hype natürlich auch jetzt nicht weniger wird in den kommenden Wochen.
Also ein echter Unwahrzu. Schönen Gruß geht raus an alle Walter Mörs-Fans. Das ist ein Kofferwort aus so einem Meer. Nämlich ein unwahrscheinlicher Zufall, das Ganze. Wer hätte es gedacht? Aber klar, jetzt kriegt Liv Tour seinen kleinen Redemption-Arc. Und das ist, wie gesagt, rein magenbildungstechnisch total clever, dass das passiert ist. Weil für die ist jetzt nicht, hey, wir haben mehr Geld und wir kaufen die Leute, was ja bisher immer war, sondern so, guck mal, wir sind die, wir geben die zweite Chance, weißt du? Wir sind die Enabler sozusagen. Wir helfen den Leuten von ganz unten wieder hoch und bei uns ist das möglich. Da haben sie natürlich jetzt rein aus Branding-Sicht, jetzt ohne das irgendwie anders zu sehen, einen cleveren Schachzug mit Anthony Kim getan.
Absolut. Ja, und man kann natürlich für Liv jetzt nur hoffen, dass die Saison für ihn jetzt so weitergeht. Also was ich gerade halt schon gesagt habe, kann er diese Form jetzt abspeichern, vielleicht sogar in die Majors irgendwie reinrutschen, ja, dass sie dann sagen, okay, den brauchen wir hier, oder wir kommen gar nicht drum herum, weil er in den Standings so gut ist. Und dann kann man da halt gucken, wie geht es weiter. Ja, und da kann man schon gespannt sein. Und am Wochenende sehen wir wieder mehr davon, denke ich mal. Ich glaube, er wird jetzt einiges mehr an TV-Zeit auch bekommen.
Und jetzt werde ich dich auf jeden Fall auf dem Golfplatz endlich wieder mit weißem Gürtel sehen und Nike Cap, passend für Anthony Kim.
Ja.
Und Dan Rappaport hat ja auch gesagt, der sei damals auch ein total netter, freundlicher Mensch gewesen, der sogar zu ihm gegangen ist, ihm noch geholfen hat. Ganz unprätentiöser Typ, gar nicht so ein Superstar, wie alle dachten, so ein unnahbarer, sondern eher jemand, der auch viel, viel näher war. Und vielleicht erklärt das auch ein bisschen den Absturz, dass man sagt, ja, jemand, der total nett ist, hat vielleicht, kommt schneller auf die schiefe Bahn, weil er schneller die falschen Freunde findet, die das dann vielleicht ausnutzen in so einer Phase, wo man Mitte 20 ist und wahnsinnig viel, zu schnell Geld vielleicht bekommen hat, ne?
Ja, genau. Aber und dann ist es halt so, der war eigentlich eine große Nummer zu einer Zeit, wo es natürlich auch schon gutes Geld gab, aber wo das Geld noch nicht so verteilt wurde, wie es aktuell verteilt wird. Ja, und das ist für ihn natürlich jetzt auch nochmal dann Gold wert, mit so einem Sieg vor allen Dingen dort direkt über 4 Millionen einzutüten mit der Einzelwertung und der Teamwertung. Also das ist schon für Kim natürlich tipptopp.
Aber ich habe mir auch noch mal die Fotos angeguckt von als er 25 Jahre alt war und jetzt, wo er 40 ist, da liegt nicht viel dazwischen. Aber er sieht wirklich um 30 Jahre geältert aus, nicht um 15. Es ist halt echt krass, was halt tatsächlich auch ein Lebensstil mit jemandem macht, ne?
Ja, hundertprozentig. Und
wie du sagst, schon der
ist
große
schon Wahnsinn.
Der asiatische Bruder von Haftbefehl. Das passt wirklich ganz gut. Aber auf jeden Fall schön, dass er gesagt hat, dass für ihn Familie sozusagen sein Rettungsanker war und dass die Familie das auch dann mit durchgezogen hat. Das ist immer wieder schön zu hören. Man weiß ja natürlich nicht, was dahinter steckt und wie es dann hinter der Kulisse aussieht. Aber ich will es erstmal, ich wünsche es mir natürlich zu glauben, dass sowas funktioniert und da entsprechend Halt gibt. Und da sieht man auch, wie wichtig halt auch so ein familiärer Halt in so einer Phase ist, die auch vielleicht sehr lange ist, wo es nicht gut läuft, wo man in eine nicht nur körperliche Rehab muss, sondern auch vor allem in eine mentale und sich dann irgendwie durchboxt und wiederkommt und das ist dann, das liebt ja jeder, quasi der gescheiterte Held, der dann wiederkommt und einfach was gewinnt. Ne? Von daher ist das eine tolle Story für Golf.
Ja, absolut. Und da sind die medial so geschult. Die wissen ja dann halt auch, was sie zu gewissen Punkten dann sagen müssen oder sagen sollten. Und das lässt sie natürlich immer gut verkaufen. Kann ich dir auch nur raten bei deiner nächsten Bruttorede. Dann beim Turnier. Oder,
ich glaube, die
also
lässt noch lange auf sich warten, mein lieber Beauty. Da muss ich erstmal in den geistigen Rehab, um meinen Schwung irgendwie hinzubekommen. Also keine Ahnung. Ich meine, rein vom Schwung her war ja Anthony Kim mit Mitte 20 auch damals schon Ausnahmetalent. Wie würdest du denn jetzt gerade, du hast ja Adelaide ein bisschen gesehen, wie würdest du ihn jetzt gerade bewerten? Also ergebnistechnisch Wahnsinn, eine 63 zu schießen am Finaltag. Aber wie findest du seinen Schwung, wie findest du sein Spiel allgemein?
Ja, grundlegend war er noch nie der Längste vom Tee. Das hat auch Tiger heute auf seiner Pressekonferenz gesagt, dass er halt dieses natürliche Talent war, der einfach so ein Shotmaker, Ja, also der hat den Schlag gesehen und er hat den Schlag ausgeführt und am Sonntag war es ähnlich. Er hat eigentlich immer als Erster ins Grün schlagen dürfen, hinter Rahm und Deschambeau. Das ist dann auch keine Überraschung, dass das dann so passiert. Aber was an dem Tag natürlich, der Putter war da vom Golfgott geküsst worden in der Nacht irgendwie, weil gefühlt jeder Putt, der da reinfiel, ging jetzt nicht so über die Lochkante rein, sondern die waren alle gefühlt Mitte Loch. Ich glaube, der hätte an dem Tag noch 18 oder 36 Loch spielen können. Der hätte wahrscheinlich jeden Putt weiter gelocht. Das war schon mehr als beeindruckend und das waren jetzt keine 1 Meter, 2 Meter Putts, sondern teilweise 4, 4,5, 5 Meter Putts, die auf diesen Schildkrötengrüns da nicht leicht zu spielen waren. Und der hat sie reihenweise gemacht und die Mitspieler haben halt nichts gelocht, ja, und haben halt auch Fehler gemacht in Situationen. Und demnach, er ist so dieser natürliche Shotshaper, der auch ums Grün unfassbar kreativ ist, da auch mehrere Variationen hat. Und ja, schön zu sehen, dass da nicht immer die 320, 330 Yards Drives mit der Bahn runtergeprügelt werden, sondern er dann halt auch mal mit den längeren Eisen dastand und die dann halt wirklich präzise auf den kleinen Grüns unterbringen konnte.
Tja, und das schließt ja wieder die Erkenntnis, die man immer wieder hat. Länge gewinnt keine Turniere. Auch wenn der ein oder andere hier von unseren lieben Zuhörern mehr mit dem Driver trainiert und mehr Speed-Training macht als Putting-Training. Mag sein, dass das mehr Spaß macht, aber viele trainieren halt 90% Driver auf der Range. Und vielleicht sollte man da auch den Shift ein bisschen hinmachen zu 10% Driver, 20% Eisen, der Rest bitte kurzes Spiel. Weil, wie man sieht, gutes kurzes Spiel und gutes Putten gewinnt einfach Turniere. Das ist aber auch keine Überraschung.
Nein, aber statistisch gesehen gewinnen längere Drives mehr Turniere als kürzere Drives mittlerweile. Und
gepaart mit gutem Putting.
Absolut, aber trotzdem gewinnen in der Statistik mehr die Turniere, die den Ball halt länger schlagen können. Und
ich glaube aber nicht bei Amateurturnieren, Beauty.
Das hat auch bei Amateurturnieren.
Meinst du?
Das hat aber auch die PGA-Tour wieder gezeigt, denn die gastierte ja in Pebble Beach und da gewann Colin Morikawa, der länger geworden ist, aber auch nicht zu den absolut Long-Hittern zählt, sondern auch eher in die Kategorie meiner Meinung nach Shotmaker. Und nach jetzt knapp über 800 Tagen, das Century-Turnier in Hawaii vor 2 Jahren, hat er als letztes gewinnen können, kam er wieder in den Winner's Circle rein und hat das Ganze dort in Style gemacht, also hat wieder wie zu besten Morikawa-Zeiten geliefert, alles im leichten Cut und auch, wenn es mal sein musste, hat er auch mal den Draw ausgepackt, was für ihn tendenziell untypisch ist. Hat er diesen Sieg eingefahren und wurde am Ende fast, auch wenn es 2 Schläge waren, sogar noch von Scottie Scheffler abgefangen, der am Sonntag wieder mal so die Idee hatte, was mein Streak von den Top 10, Top 5 Ergebnissen darf nicht reißen. Gut, dann schießen wir hier mal eine 63 mit 3 Eagle-Löchern, leider auch 3 Bogey-Löchern noch mit rein und drehen fast das ganze Spiel hier um, dass die Konkurrenz zwischenzeitlich mal aufs Leaderboard geguckt hat und ein Scottie Scheffler da tatsächlich kurz in geteilter Führung wieder aufgetaucht war. Auch das war beeindruckend zu verfolgen. Pebble Beach natürlich auch immer optisch fantastisch zu beobachten. Mag ich sehr. Die ganze Umgebung natürlich. Auch manche Kameraeinstellungen.
Signature-Platz, klar.
Top. Also unfassbare Kameraeinstellungen, die hocken da und legen ihren Ball und im Hintergrund sind die Wellen vom Pazifik. Also das ist schon nochmal Golfen auf einem
spielen. Das wäre auch so auf meiner anderen Level. Bucketlist. Ja.
Ja. Und fantastisches Ergebnis auch von Sepp Stracker, der geteilter Zweiter wurde. Und ja, wieder ein fantastisches Turnier. Starstruck natürlich wieder vollgepackt. Signature Event auf der PGA Tour. Und was ich dann immer schade finde, dass unsere Deutschen diese Top-Turniere aktuell immer noch nicht wirklich nutzen können. Ja, also Matti Schmid struggelt ja auch schon seit einer gewissen Zeit im unteren Drittel des Leaderboards. Stefan Jäger, der eigentlich auch immer so für so ein Top-10-Ergebnis in letzter Zeit gut war, hat auch so ein bisschen gestruggelt im Mittelfeld. Und da würde ich mir dann auch manchmal so die Deutschen weiter oben erhoffen. Nicht nur aus deutscher Sicht, sondern halt auch für deren Sicht, ja, fürs Portemonnaie, für die Standings, um dann halt auch gesichert in den nächsten Turnieren dabei sein zu können. Das war leider wieder nicht der Fall. Aber sonst waren viele Big Names dabei. Auffallend. Du weißt ja, ich bin ja auch so ein bisschen die Klamottenpolizei da auch immer mal. Tommy Fleetwood hat die Tage Montag bis Mittwoch genutzt und hat im Pro Shop geshoppt. Ja, also er ist da, war ja aktuell ohne Brandvertrag von den Klamotten her unterwegs.
Stimmt, sich so ein paar Golfino-Shorts geholt.
hat sich da komplett mit den Pebble Beach Polos, Merch, Pullovern, Jacken, Cappies, ja, Bommelmützen, also alles einmal von Hose bis Scheitel eingedeckt. Wirklich schicke Klamotten, ja, also sah gut aus. Und er hat gerade den aktuell besten Streak mit 19 consecutive Runden unter 70 am Start auf der PGA Tour. Muss man auch erstmal so machen. Ich glaube, Scotty Scheffler hatte da letztes Jahr auch so einen Run von knapp 30 Runden waren es, glaube ich.
Bei Tommy muss es noch ein größeres Event werden, dass er es überhaupt gewinnen will. Das ist ja, haben wir gesehen. Der braucht dann wirklich so die Multimillion-Dollar-Turniere. Ja. Übrigens, ich habe noch mal geguckt, The Sentry meinst du wahrscheinlich, das Maui-Turnier, ne? Weil du meintest
Sentry. Ja, genau, richtig.
Ja, Sentry, ja. Die Wache. Genau, ja, ja. Auch das wäre zum Beispiel auch was ich super gern mal spielen würde auf Maui. Wäre auch so ein Bucketlist-Platz. Während Adelaide, weiß ich nicht, wenn man da ist, spielt man den sicherlich, aber er hat natürlich nicht so die schöne, herausragende Art wie Pebble Beach.
Absolut, ja, aber auch diese Kombination bei diesem Pro-Am Modell, was sie da jedes Jahr haben, die spielen dann, glaube ich, Spyglass und Pebble Beach Donnerstag und Freitag. Da sind natürlich Plätze, die nicht nur vom TV herausragend sind, sondern einfach, da könnte man, glaube ich, jedes Jahr einen Golfkalender nur von diesen zwei Plätzen, wahrscheinlich nur vom Pebble Beach, zusammenstellen. Und das ist immer ein Highlight. Ich finde es immer ein bisschen schade vom Zeitpunkt her, ja, weil das Wetter tendenziell jetzt nicht so postkartenmäßig ist, vielleicht auch mal auch gewollt, denn die Woche war eigentlich eher so von Wind und auch Regen durchzogen.
Ja, aber also da gab's ja trotzdem auch Pebble Beach würde ich trotzdem immer machen. Und ich habe dir auch geschickt, Beauty, falls du ein bisschen Geld übrig hast. Es gibt gerade nur 150 Yards entfernt vom 18. Grün ein Haus zu kaufen, ein kleines, ja, Haus in Amerika. Ist ja mal spottbillig. 6 Betten, 10 Bäder. Ungefähr 12.000 Quadratmeter in Cypress Drive, Pebble Beach. Kannst du dir holen, wie gesagt, 150 Meter entfernt vom 18. Loch, für schlappe 57,5 Millionen US-Dollar. Also wenn du möchtest, ist übrigens für 450.000 im Monat auch schon zu haben. Bei Zillow gerade gelistet, wer Interesse hat. Mhm. Wir vermitteln euch natürlich gerne zu jemandem, der euch das verzimpelt, wenn ihr Lust habt.
Da muss ich aber meine 4 Illustrator-Pokémon-Sammelkarten erst einmal verkaufen.
Ja, genau. Ja,
die haben ja gerade einen ganz guten Kurs, wie man so mitbekommt. Dann wäre das drin. Nein, das habe ich auch gelesen. Wahnsinn. Aber ich finde auch einfach Wahnsinn, wenn man die Häuser so im Hintergrund einfach nur sieht, wenn die da die Einstellungen haben an den Fairway-Rändern.
Ja, da wohnen nicht die ganz Armen, sagen wir es so.
Wo die dann fand ich auch ganz nett, die eine, der eine Kommentar im amerikanischen Feed, meinten sie so, da hinten ist er wieder, jetzt trinkt er gerade einen Cocktail, vorhin hat er nur ein Bierchen in der Hand gehabt.
Ja, the life of the rich and the famous. Man kann mit sehr viel Geld es sich sehr gut gehen lassen auf diesem Planeten tatsächlich.
Absolut, war ein fantastisches Event wieder. Diese Woche nicht weniger attraktiv. Spielen sie in Los Angeles im Rivera Country Club. Tiger ist ja da der Host. Da gibt's ähnliche Häuschen, die da am Rand stehen. Ja, also da kann man auch wieder gespannt sein. Und sonst wird's wieder langsam Richtung Players.
Und da werden wir nächste Woche drauf gucken. Genau. Da freue ich mich schon auf dich, Beauty. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir das Comeback, wie du es schon genannt hast, unser Comeback, doch mal wirken. Guckt euch selber mal Bilder von Anthony Kim an. Damals, heute, tragt den Signature-weißen Gedächtnisgürtel von ihm mit auf. Und holt euch so ein Fan-Merch, entweder von Pebble Beach oder von AK, Anthony Kim. Da gibt es jede Menge zu kaufen und zu tragen für Golfbegeisterte. Beauty, vielen Dank für diese Show. Wir hören uns.
Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann hoffe ich natürlich, dass letztendlich der letzte Schnee auch geschmolzen ist. Und bis dahin immer schön auf dem Fairway. Tschüssi.
Ciao.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.